Keine Ahnung. Keine Ahnung, was damals passiert ist. Es war vielleicht ein besonders heißer Tag. Die Wanderung war lang und anstrengend. Die Sonne brannte einen aufs Gehirn. Die Zunge klebte am Gaumen. Und ja, irgendwie kommt man dann auf Gedanken. Es heißt, es hieß, sie zogen durch Galiläa. Und als sie dann abends nach Hause gekommen war, da war zu spüren, dass irgendetwas passiert sein musste. Irgendetwas war vorgefallen und es kam, wie es kommen musste. Jesus stellte die entscheidende Frage. Er sagte: Was habt ihr auf dem Weg verhandelt? Die Antwort war Schweigen. Betretenes Schweigen. Keiner sagte ein Wort. Denn, so sagt es die Bibel, sie hatten auf dem Weg verhandelt, wer der Größte sei. Keine Ahnung, wie die drauf gekommen sind. Vielleicht ist ihnen einfach nichts Besseres eingefallen. Vielleicht sind sie langweilig geworden und man redet über dies und das und jenes und man kommt so auf das Thema. Vielleicht brannte es aber irgendeinem auch schon lange unter die Nägel. Das musste mal zur Sprache kommen. Keine Ahnung, vielleicht war es so. Man begann zu diskutieren. Vielleicht hat irgendjemand von sich selbst behauptet, ja, ich bin der Größte. Vielleicht war es aber auch so, dass irgendein anderer gesagt hat, nee, der oder der, das ist der Größte. Warum? Ja, vielleicht stand er oben auf der Liste, weil er besondere Führungsqualitäten hatte. Oder anderer Art. Vielleicht hat er einfach nur ausreichend Unterstützung in der Gruppe gehabt. Gute Beziehungen, ich meine, gute Beziehungen schaden nie. Vielleicht ging es einfach nur um den Lautesten, den Intelligentesten. Vielleicht ging es schlicht um Macht und um Einfluss. Oder Geltungsdrang spielte eine ganz besondere Rolle. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, was sie zu dieser Diskussion bewogen hat. Kein Schimmer. Die Bibel sagt auch nichts darüber und sie sagt auch nichts zu dem Ergebnis, was dabei rausgekommen ist, wer denn jetzt der Größte sei. Und das lässt natürlich Raum für Spekulationen. In vielerlei Hinsicht. Zum Beispiel, welche Kriterien mögen den Jungs denn den Jüngern damals irgendwie so wichtig gewesen sein? Welches Selbstbild mögen die wohl gehabt haben? Wie haben die sich selbst gesehen und beurteilt? Nach menschlichen Maßstäben? Nach göttlichen Maßstäben? Stell dir mal was vor. Stell dir mal vor, du wärst damals dabei gewesen. Einer der Jünger. Bei der Diskussion. Wie hättest du dich selber eingeordnet? Wie würdest du dich beschreiben? Was wäre deine Selbstwahrnehmung? Wie würdest du dich sehen? Dein Selbstbild? Wie stellen sich Menschen heute dar? Die meisten identifizieren sich doch irgendwie über ihren Beruf. Mein Beruf prägt meine Selbstwahrnehmung. Ich bin Arzt, ich bin Anwalt, ich bin Architekt, ich bin Verkäuferin. Und ich liebe meinen Beruf. Das prägt mich und so bin ich irgendwie auch. Und ist das nicht auch so in der Gesellschaft, dass man die Leute so wahrnimmt, was sie sind? Welche Qualifikation sie haben? Wie viel Geld sie verdienen? Wie sie dastehen so? Steht das nicht meistens im Vordergrund bei der Selbstwahrnehmung? Oder zählen da andere Faktoren noch dazu, sowas wie Schlüsselqualifikationen? Was hat man da heute? Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Fleiß, Verantwortungsbewusstsein, Kommunikationsfähigkeit? Ach, ich glaube, es ist jetzt im Moment gar nicht so einfach, ne, das zu formulieren, da irgendwas zu finden auf diese Frage, die ich dir gerade gestellt habe. Und vielleicht denkst du gerade noch drüber nach. Und während du vielleicht noch drüber nachdenkst, gebe ich dir mal eine kleine Hilfestellung. Du bist der Durchschnitt von 5. Du bist der Durchschnitt von 5.
Vielleicht fragst du dich jetzt, was soll das bedeuten? Und die gleiche Frage habe ich mir auch gestellt. Und ganz ehrlich, ich habe das im Radio aufgeschnappt. Viele wissen, dass ich gerne eins live höre und da war so ein Senderbeitrag. Da ging es darum, dass Wissenschaftler herausgefunden haben, Soziologen wahrscheinlich oder so, dass wir uns zusammensetzen in unserer Persönlichkeit, in unserem Verhaltensmustern, in unserer Selbstwahrnehmung aus dem Durchschnitt von den 5 Personen, mit denen wir den meisten Umgang haben. 5. Und diese Einflüsse können natürlich auch wechseln. Ich meine, am Anfang deines Lebens sind es wahrscheinlich deine Eltern, Großeltern, Geschwister, Verwandte, Onkels und Tanten. Später kommen wahrscheinlich Partner dazu, die eigenen Kinder, Arbeitskollegen oder Kontakte gar nicht im Berufsleben, Vereine, Ehrenamt, Gemeindeleben. Ich selbst kann das zum Beispiel an einer winzigen Kleinigkeit festmachen. Ich habe dann festgestellt, als ich darüber nachgedacht habe, ich fange irgendwie nach einer bestimmten Zeit lang so an zu lachen, wie die Leute in meinem Umfeld so lachen. So, ich glaube, ich lache heute ein bisschen so wie meine Frau. Und wenn ich lange Zeit mit jemandem zusammen bin, mit einer bestimmten Mundart, so, da fängt einer an zu berlinern, dann fange ich auch an zu berlinern oder so. Versucht das jedenfalls nachzumachen. Ich kann das nicht. Aber das ist sowas. Und das ist nur oberflächlich. Aber kommen wir mal zurück auf meine Frage mit dem Selbstbild. Wenn du dir nun überlegst, wer sind denn deine 5, mit denen du so den meisten Umgang hast, die meisten Kontakte in deinem Leben? Wie beschreibst du dich dann? Was sind dann deine wichtigsten Eigenschaften, deine Wesensmerkmale oder Verhaltensmuster? Und jetzt legen wir noch einen Gedanken da drauf. Welche von diesen Eigenschaften, pipapo, würdest du als die tragende, die entscheidende betrachten, oder vielleicht auch 2 oder 3, um dich auf eine Stelle im Himmelreich zu bewerben? Was wäre die wichtigste Eigenschaft, die du da herausstellen würdest? Wie würdest du dich beschreiben? Wie würdest du dich da vorstellen? Würde der Durchschnitt von 5 dabei überhaupt eine Rolle spielen? Was glaubst du, was dich qualifizieren würde für so eine Stelle im Himmelreich? Wahrscheinlich denkst du gerade, er hat einen Knall. Sowas gibt es doch gar nicht. Also der kommt jetzt irgendwie auf komische Gedanken. Ich meine, klar, wenn ich mir meinen Schnitt von 5 so anschaue, vielleicht. Aber andererseits, dieser Gedanke, sich auf eine Stelle im Himmelreich zu bewerben, ist nicht neu. Überhaupt nicht. Gar nicht lange, nachdem diese Situation war, wo die ausgehandelt haben, wer der Größte sei, nur ein Kapitel weiter, da kommen doch 2 von den Jungs, der Jakobus und der Johannes, zu Jesus und bitten ihn, etwas für sie zu tun. Herr, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken. In deiner Herrlichkeit. Ich finde das krass. Ich glaube, das ist die Stellenbewerbung, die höchste Stellenbewerbung, die es jemals im Laufe der Geschichte gegeben haben dürfte. Um den höchsten Posten. Und zwar den Posten direkt gleich nach Gott. Nach Gott? Eigentlich doch direkt neben Gott, oder? Ich meine, auf dem Thron sitzend rechts und links daneben, das ist gleich Gott. Daneben. Ich finde das irgendwie ein bisschen vermessen. Ich meine, das ist irgendwie typisch Mensch. Selbst im Himmel, im Reich Gottes, haben wir nichts Wichtigeres zu tun, als uns vorzustellen und darüber nachzudenken, wer denn der Wichtigste sein könnte, wer der Größte sein könnte. Wer den höchsten Rang hat oder den besten Platz bekommt. Ist das nicht irgendwie so am Anfang auch so gewesen, so mit Adam und Eva? Und geht es nicht immer um das gleiche Thema? Wie kann ich Mensch gleich Gott sein? Und kein Wunder, dass die anderen 10 Jünger unwillig wurden,
So sagt es die Bibel. Und andererseits sind das die gleichen Jünger, die nur ein Kapitel vorher darüber geredet haben, wer der Größte im Himmelreich sei. Und wenn du das vergleichst, es gibt die gleiche Begebenheit an anderer Stelle, da wird auch dann darüber beschrieben, dass sie ausdrücklich Jesus fragen, Jesus, wer ist der Größte im Himmelreich? Also es ging denen nicht nur um das Reich hier auf Erden und den Platz hier auf Erden, sondern es ging denen um das Reich im Himmel bei Gott. Also wer ist der Höchste gleich nach Gott oder vielleicht sogar neben Gott? Wer kommt Gott am meisten gleich? Und das sind ganz schön hohe Ansprüche. Und ich habe mich gefragt, wie kommen die da drauf, sich um so eine Position, eine Position am Gottesthron zu bewerben? Darüber nachzudenken, wer hat die höchste Bedeutung im Himmelreich? Was haben die sich nur gedacht? Vielleicht haben die gedacht, ich bin super. Ich bin nicht der Durchschnitt von 5, ich bin der Durchschnitt von 12. 12 Jünger. Oder vielleicht haben sie auch gedacht, ich bin der Durchschnitt von 3 plus 12. Ne? Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist plus 12 Jünger. Da kommt schon was Gutes bei raus. Ich habe den stärksten Glauben. Ich habe die meisten Heilungen, die meisten Wunder. Ich habe den höchsten Gebetsaufwand und außerdem sehe ich auch noch ganz gut aus und bin gut gebaut. Einer sagte vielleicht, ich habe den meisten Eifer, ich bin super fleißig. Ich arbeite ständig für Gott und ich habe wirklich, wirklich viel getan. Ich habe die besten Predigten gehalten, ich habe die Botschaft Jesu den Menschen am allerbesten von allen erklärt. Andere haben vielleicht gedacht, ja, Jesus hat mich immer schon ein bisschen bevorzugt. Ja, so, da gibt es auch einen in der Bibel, der sagt immer, den Jünger, den Jesus am liebsten hatte. Ja, oder man war bei bestimmten Gelegenheiten irgendwie doch vielleicht ein bisschen privilegiert. Ich habe dich zuerst auserwählt oder ich bin zuerst auserwählt worden. Vielleicht hatte auch einfach nur einer das ausreichende Selbstbewusstsein. Völlig unbegründet, aber er hatte einfach das Selbstbewusstsein, das Standing zu sagen, ich kann das. Ich gehöre da auch hin. Einfach nur Arroganz. Vollständige Fehleinschätzung im Selbstbild. Ich bin der Stärkste, der Klügste, der Lauteste, der Schnellste und so weiter und so weiter. Alles menschliche Maßstäbe. Damals wie heute. Ich meine, überall wird doch heutzutage ein Urteil gefällt, oder? Du kaufst doch kein Produkt mehr, ohne irgendwie ein Ranking dir anzuschauen. Das ist gut, das ist super, das kaufe ich, weil die anderen das auch kaufen und das so beurteilen. Und ohne guten Noten kriegst du doch nicht irgendeine Stelle. Du kannst den Arbeitsplatz vergessen, das rückt in weite Ferne. Und die Beliebtheit und die Stellung in unserer Gesellschaft, das ist doch ähnlich. Du musst schon irgendwo weiter oben angesiedelt sein, weiter unten wird es schon schwierig. Wer gute Noten hat, wer viele Freunde hat, der bringt es zu was im Leben. Der steht ganz weit vorne. Und ganz weit oben auf dem Treppchen des Leistungskampfes, der Leistungsgesellschaft. Du musst übrigens auch viel schneller sein und Frechheit siegt. Aber sind das auch Gottes Gedanken? Misst Gott mit diesem Maß? Ranking als göttliches Prinzip? Jesus hat zu dem Thema deutlich Stellung bezogen. Du findest das in Matthäus 18. Matthäus 18, Vers 2 bis 5. Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Ich habe mich dann gefragt,
was das soll mit dem Kind? Warum hat er das dazu geholt? Und warum sagt er, wir sollen so werden wie die Kinder? Meine Kinder sind doch was Wunderschönes. Man kann sie planen. Man kann sie geschenkt bekommen. Man kann sich um sie kümmern. Man kann sie aufziehen. Man kann ihnen eine gute Ausbildung geben. Man kann sie beschützen. Man kann ihnen eine Zukunft schenken und man kann ihnen seine Liebe und seine Zeit schenken. Viele Menschen betrachten ihre Kinder als ihren wahren Lebensinhalt, als den Sinn ihres Lebens, warum sie überhaupt da sind. Wir haben da so ein schönes Stichwort, kennt wahrscheinlich jeder hier, Stichwort Helikoptereltern. Helikoptereltern. Will Gott unser Helikopter sein, der tagtäglich um uns rumschwirrt, immer rum, der für uns sorgt, der für uns aufpasst, auf uns aufpasst, der uns mit seinem Segen überschüttet und uns führt, leitet und bewahrt? Will Gott das? Warum denn eigentlich nicht? Also ich finde diese Vorstellung von Gott als einem Helikopterpapa irgendwie passend und auch berührend. Stell dir das nun mal vor. Der Erbauer des Universums, der Schöpfer, die Quelle allen Lebens, hat nichts Besseres zu tun, als sich von morgens bis abends um dich zu kümmern. Der schwirrt um dich rum. Ständig kreist er. Er ist über dir. Er ist unter dir, er ist neben dir. Es gibt keinen Ort auf der Erde, an dem er dich aus den Augen verlieren könnte. Nicht biblisch, dieser Gedanke? Nicht biblisch? In Psalm 139 heißt es, ich gehe oder liege, so bist du um mich. Und siehst alle meine Wege. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettet ich mich bei den Toten, siehe, du bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so wird auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Ich finde zutiefst biblisch dieser Gedanke. Irgendwie wundert mich das kein Stück, alles kommt von Gott. Ganz selbstverständlich für mich, dass er der erste aller Helikoptereltern ist. Der Urheber aller Helikopterelternschaften sozusagen. Und zu dieser Vorstellung passt irgendwie wunderbar, dass wir lernen sollen, uns in vollkommener Abhängigkeit von ihm zu begeben. Uns auf ihn zu verlassen, nur ihm zu vertrauen. Wie Kinder ihren Eltern vertrauen. Oder könnte es Gott auch um Gehorsam und Gefolgschaft gehen? Braucht er Objekte seines Willens, um sie zu formen und zu erziehen? Tu dies, tu das, tu jenes, lass jenes, sonst kommst du nicht ins Himmelreich. Oder geht es Gott an dieser Stelle, an diesem Text hier um was ganz anderes? Ich meine, immerhin hat Jesus dieses Bild von dem Kind gebraucht an der Stelle, wo die Jünger über die Frage nachgedacht haben, wer ist denn der Größte im Himmelreich? Da ging es um ihren Rangstreit untereinander. Da ging es ums Ranking. Damals, zu der Zeit Jesu, galten Kinder nicht viel in der Gesellschaft. Sie waren eigentlich ganz unten in der gesellschaftlichen Leiter anzuordnen. Unterste Position, unterste Stufe. Und wenn jemand bereit war, sich um so jemanden zu kümmern oder sogar in seine Hausgemeinschaft aufzunehmen, ich würde mal sagen, das würde man heute mit Adoption umschreiben, dann zeigt er seinen wahren Charakter, seine wahren Motive. Dann zeigt er sein wahres Selbstbild. Wer aus tiefstem Herzen bereit war, sich um ein solches Kind zu kümmern, der zeigte deutlich, dass es ihm nicht um menschliche Maßstäbe ging. Der zeigte, dass es nicht um menschliche Denkmuster ging. Er wollte nicht vor den Menschen als der Größte, der Schnellste und der Reichste dastehen. oder als der Beste wahrgenommen werden. Darauf kam es ihm überhaupt nicht an. Vielmehr betrachtete er sich in seiner Selbstwahrnehmung als jemand, der sich zur Aufgabe gemacht hatte, anderen Menschen zu dienen, für sie da zu sein, sich um sie zu sorgen. Er machte sich klein, erniedrigte sich selbst und begab sich ganz unten auf die gesellschaftliche Leiter. Auf die letzte Stufe. Das sind nicht die menschlichen Maßstäbe von Geltungsdrang, Karrierezielen, Reichtum und Macht und Ruhm. Hier geht es nicht um Herkunft, Aussehen, Schönheit oder Zielorientierung, berufliche Qualifikation. Das spielt alles null Rolle. Es geht kein Stück um den Durchschnitt von 5. Oder wie du es immer nennst, wenn du über dich selbst nachdenkst, über dein Selbstbild, dein Selbstverständnis oder deine Selbstdarstellung nach außen. Gottes Maßstäbe sind vollkommen anders als unsere menschlichen Maßstäbe. Jesus stellt hier alle Vorstellungen von Maßstäben und von Größe auf den Kopf. Nicht derjenige, der alles Erdenkliche nach außen unternimmt, um wahrgenommen zu werden als der Größte, der Beste und so weiter, gilt nach diesem Maßstab etwas, sondern derjenige gilt als groß, der bereit ist, sich dem Geringsten in der Gesellschaft zu widmen, ihm zu dienen. Und damit dient er letztlich Gott und Christus, weil der möchte, dass allen geholfen wird, dass allen gedient wird. Ganz gleich, welche Bedeutung du im Rahmen der großen Weltgeschichte oder im Rahmen der kleinen Weltgeschichte um dich herum hast. Egal, welches Ranking dir zukommt und vollkommen gleichgültig, wie du dich wahrnimmst oder wie du dich siehst. Für Gott bist du das Wichtigste auf der Welt. Du bist sein Kind. Das ist der wichtigste Aspekt deiner Selbstwahrnehmung. Ich würde mir gern was für dich wünschen. Ich wünsche mir was. Ich wünsche mir, dass, wenn du das nächste Mal von irgendjemandem nach deiner Selbsteinschätzung, nach deinem Selbstbild gefragt wirst, du nicht lange überlegen musst. Ich wünsche mir, dass du dich von diesen Rankings in unserer Gesellschaft über groß und klein, Namen, Ansehen, Rang, Geltung lösen kannst und dich ausschließlich nach den Maßstäben Gottes richtest. Stell dir das einmal vor. Stell dir vor, bei der nächstbesten Gelegenheit würdest du sagen, hi, mein Name ist so und so. Ich bin ein Kind Gottes. Und wie kann ich dir dienen? Und dafür würde ich gerne mit euch beten. Herr, großer Gott, wir haben so viele Dinge im Kopf, wo wir glauben, dass sie wichtig sind. Und wir beschäftigen uns mit dem und dann damit, was uns vielleicht wichtig erscheint, aber eigentlich vergessen wir immer das Wichtigste. Wir sind deine Kinder, Herr. Wir brauchen keine Rankings, wir brauchen keine Größe in dieser Welt. Und es ist auch nicht wichtig, sich um irgendetwas Gedanken zu machen, wie das im Himmelreich aussieht. Denn eins ist klar, Herr, wir sind jetzt schon deine Kinder. Uns gehört das Himmelreich mit dir zusammen. Und lass uns das einfach allen Menschen zeigen und allen Menschen bringen, diese freudige Botschaft her, dass du alle Menschen liebst und dass du dir wünschst, mit allen in engster Beziehung zu leben. Hilf uns dabei, Herr, im Namen Jesu. Amen.